Hallo und herzlich willkommen zur Episode von Was helfen könnte. Diesmal mit dem Titel Druck und gedrückt werden. In dieser Folge werde ich überwiegend einen Text vorlesen. Es war dann doch ganz schön viel und im Freien würde ich viel vergessen. Deswegen sage ich jetzt zu Beginn, dass wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr euch Ressourcen zu dem wünscht, was wir hier erzählen, also zum Beispiel einen Link zu irgendwas, worauf wir uns beziehen oder nähere Informationen zu irgendwas, dann könnt ihr das hinterlassen in den Kommentaren. Wir tun uns ein bisschen schwer damit, generisch einfach Shownotes zu schreiben, weil wir nicht wissen, was könnte, also für uns ist es schwierig zu priorisieren und die Energie, die dafür nötig ist, reinzustecken, rauszufinden, was interessant sein könnte oder was so eine interessante Information sein könnte. Da bin ich ein bisschen auf euch angewiesen, auf eure Rückmeldung und es wäre schön, wenn ihr uns die zukommen lasst. Also, Druck und gedrückt werden. Menschen haben 5 Sinne, so lernt man das meistens. Tatsächlich haben Menschen aber noch mehr Sinneskanäle. Neben Riechen, Schmecken, Hören, Sehen und Tasten gibt es noch den Temperatursinn, das Schmerzempfinden, den Gleichgewichtssinn und die Tiefensensibilität, die auch allgemein als Körperempfindung bezeichnet wird. Das schwierige Wort dafür ist Propriozeption. Das ist ganz gut zu wissen, dass man diese 7 Sinne hat, besonders dann, wenn man nach einer Traumatisierung immer wieder das Gefühl hat, ein Nobody, ein Geist ohne Körper, ein Ich ohne Zuhause zu sein. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers erfordert mehr als das konsistente Bewusstsein darum, einen Körper zu sein, beziehungsweise verkörpert zu sein. Der Umgang mit sogenannter Depersonalisation, also dem durch Dissoziation entstandenen Erleben, irgendwie körperlos zu sein und neben sich oder über sich zu stehen oder eine Situation nur zu beobachten, ohne selbst anwesend zu sein, wird häufig auf den Tastsinn, den Temperatursinn oder den Schmerzsinn reduziert. Warum? Weil man das allein machen kann. Die Verfügbarkeit von Icepack oder Gummibändern, die man ans Handgelenk schnipst, ist einfach zu bewerkstelligen. Also da ist das dann meistens so, wenn jemand depersonalisiert oder ja, sich einfach insgesamt nicht fühlt, dem wird dann ein Icepack in die Hand gedrückt zum Beispiel. In Kliniken wird das gerne gemacht oder in manchen Kliniken wird das auch so gemacht, dass man dann sagt, hier, so ein Gummiband, schnippst dir das ins Handgelenk, dann fühlst du dich ja auch. Und manchen Menschen hilft das, ganz beside, uns hat das nie geholfen. Deswegen diese Episode, deswegen nehme ich das hier so auf. Das Problem dabei sind 2 Dinge. Erstens, der Tast-, Temperatur- und Schmerzsinn sind Veränderungswahrnehmungsspezialisten. Sie tragen Informationen über Veränderungen an der äußeren Hülle des Körpers weiter und stoßen damit Prozesse an, die helfen, auf diese Prozesse adäquat zu reagieren. Das heißt, wenn man was ertastet, dann tastet man nicht, sagen wir, einen Huppel auf der Oberfläche von irgendwas, sondern man tastet das, was der Huppel auf der Haut am Körper macht. Also das ist die Information. Die Reaktion auf Schmerzreize bei einer Person, die ein Schmerztrauma erlebt hat, ist sicher nicht Entspannung, Wohlbefinden und undissoziierte Körperwahrnehmung. Die Reaktion einer Person, die mit auch lokaler Kälte an ein traumatisches Ereignis erinnert wird, das gleiche. Traumatisierungen sind Wunden, also im übertragenen Sinne Veränderungen der äußeren Hülle, manchmal auch der tieferen Schichten bis in den Kern hinein. Also das ist jetzt ein Sprachbild, das ich hier verwendet habe. Man sagt auch zu körperlichen Schürfwunden zum Beispiel Trauma. Übertragen auf die Psyche ist das aber genauso. Manchmal hilft es, Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Traumatisierungen sind aber nicht die Pocken. Hier funktioniert das nicht immer und deshalb ist es sinnvoller, sich näher damit zu befassen, was an der Depersonalisation so problematisch ist. Für uns war und ist es auch heute noch oft so, dass wir über das Depersonalisationserleben in immer mehr Erinnern getriggert werden, weil dieses Erleben Teil vieler Erfahrungen war und das Gefühl der Ohnmacht vor der Gewalt dadurch potenziert wurde. Und das war dann quasi eine doppelte Zeuginnenschaft des eigenen Opfererlebens und damit zwangsläufig zu viel zu verarbeiten. Für manche Menschen mit Monotraumatisierung, die wir getroffen haben, ist das ganz ähnlich. Sie werden zwar nicht an andere Ereignisse erinnert, aber an die Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit, die sie während ihrer traumatischen Erfahrung gemacht haben. Mit diesen Gefühlen ist es schwierig für sie, sich als die aktive, sichere Person zu erleben, die sie sind bzw. sein können, wenn sie dazu ermächtigt sind. Das heißt, für manche Leute ist gar nicht mal im Vordergrund problematisch, dass sie sich nicht richtig verkörpert und präsent fühlen, sondern dass die Gefühle selbst, die dieses Selbsterleben auslösen, unangenehm sind und manchmal auch unaushaltbar sind. Wir haben in der Auseinandersetzung damit, was uns helfen könnte in solchen Momenten, also unseren Anfangspunkt verschoben. Wie fühle ich mich? Körperlos, unverbunden, nicht richtig da. Wie will ich mich fühlen? Verkörpert, präsent und da. Woran kann ich das spüren? Woran spüre ich im Alltag, dass ich da bin und verkörpert? Und zwar im Ruhezustand, nicht beim Sport oder im Kontakt mit Menschen oder Tieren. Ich spüre das aufgrund meiner tiefen Sensibilität. Also selbst wenn ich den Arm hebe und dort halte, weiß ich, dass mein Arm da ist und ich den hochhalte, weil meine Propriozeption mir das zu empfinden ermöglicht. Jetzt ist es bei uns so, dass wir diese Sinneswahrnehmung nicht konsistent haben. Für uns war das nie intuitiv, unsere Lage im Raum und unser Gleichgewicht zu empfinden. Besonders bei auditiver Überreizung und Müdigkeit werden wir nach außen hin schlicht tollpatschig und plump, werden unsicher und ängstlich, stolpern durch die Gegend. Das ist in unserem Fall kein dissoziativer Ausfall, das ist einfach, wie wir verkabelt sind. Im Zusammenspiel mit der Traumatisierung, denn dieses Unruheerleben und diese Ängstlichkeit über diese eigene Tollpatschigkeit ist das Ergebnis davon, getriggert zu sein bzw. Erinnerungsprozesse zu haben, die mit diesem Tollpatschigsein verknüpft sind. Der Vorteil dessen, dass das unserer Verkabelung ursächlich erstmal geschildert ist, ist, dass wir, um dem zu begegnen, immer schon so eine Art, also so ein Input-Seeker waren. Wir haben uns die Stimulation besorgt, die wir gebraucht haben, auch durch selbstverletzendes Verhalten. Denn so eine feste Bandage um den Arm stimuliert enorm die Tiefenwahrnehmung. Heute als Erwachsene haben wir mehr Selbstbewusstsein und es ist uns egal, ob uns jemand für Mischugge hält, wenn wir Bandagen tragen, obwohl wir nicht verletzt sind. Wir wissen um diesen Sinn, so um diesen Tiefenwahrnehmungssinn und haben über das Führen von Symptomprotokollen auch objektiv ableiten können, dass es uns hilft, mit Depersonalisierungserleben umzugehen bzw. dem auch vorzubeugen, wenn wir uns bei Anspannung, viel Stress und Erschöpfung drücken oder drücken lassen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Körperkontakt, also eine Mischung aus der Stimulation des Tastsinns und der Tiefenwahrnehmung und vielleicht auch noch des Temperatursinns, die Ausschüttung von Dopamin und Oxytocin anregt. Das sind Hormone, die zu Wohlbefinden und Entspannung beitragen und damit die Bindungsbereitschaft erhöhen bzw. bestehende Bindungen festigen. Nun ist sich von anderen Menschen drücken zu lassen für uns keine Option. Die meisten Menschen denken, das läge an unserem Verhältnis zu Menschen aufgrund der Traumatisierung. Aber nein, es ist der Umstand, dass uns schlicht niemand so fest und umfassend drücken kann, wie wir das brauchen. So Händeschütteln, freundschaftliche Umarmung oder auch so Liebevolles oder Tröstendes in den Arm nehmen, ist für uns zu lulli. Und fühlt sich meistens dann auch eher nach Kitzeln oder Schwischeln an, so, also eher vage und uneindeutig. Das macht uns kirre und ist damit einfach etwas, was Aufmerksamkeit von uns verlangt und damit dann auch wieder was ist, was so eine Alltagsarbeit bedeutet, die am Energiehaushalt frisst. Was uns hilft, ist, einen Hund im Leben zu haben. Nack-Nack wiegt 12, 13 Kilo und hat damit ein Gewicht, das wir weder sehr deutlich noch sehr schwach, sondern genau richtig wahrnehmen können. Wir haben sie in lauten oder aufregend anstrengenden Situationen auf dem Schoß und vermeiden so das Abrutschen in Depersonalisationserleben. Auch der Band, so ein schweres Plüschtier, von dem wir im Blog von vielen einmal geschrieben haben, fällt in diese Kategorie. Das ist also unsere Präventionsstrategie. Was, wenn das nicht geklappt hat? Kommt drauf an, wo wir sind. sind wir zu Hause, können wir uns unter eine Sanddecke legen. Die wiegt etwas über 20 Kilo. Und wenn wir unter Leuten unterwegs sind, machen wir kleine Übungen. Eines zum Beispiel, sich mit dem Rücken an die Wand zu lehnen, dass die Beine im 90-Grad-Winkel zum Boden gehen. Also quasi, als würde man sich an die Wand setzen, nur dass da kein Stuhl ist. Und dann drücken wir uns an die Wand und halten diese Position eine Weile. Erstmal entsteht dabei vielleicht nur Druck in den Beinen und es tut sogar ein bisschen weh, wenn man diese Position dann verlässt. Ziel ist für uns aber Druck auf den Schulter- und oberen Rückenbereich. Also deswegen nenne ich das eine Übung, denn irgendwann ist der Druck auf den Rücken vor dem Empfinden in den Beinen da. Was sonst noch gut hilft, ist die Hände gegen die Wand zu drücken und wenn nötig auch sehr stark dagegen zu stemmen. Bei diesen Übungen und auch bei dem aktiven Herstellen von Druck auf den Körper geht es um eine Veränderung der Körperwahrnehmung beziehungsweise um eine bewusste Widmung dessen, was der Tiefensinn als Veränderung zurückmeldet. Jetzt habe ich am Anfang der Episode gesagt, dass es zwei Probleme gibt. Das erste ist eben jener Umstand der Veränderungswahrnehmung. Das zweite ist, dass Veränderungen einzuleiten, wahrzunehmen und zu verarbeiten nichts ist, was bei allen Leuten einfach immer so da ist und gemacht werden kann. Schon gar nicht alleine. Wir mussten unser depersonalisiertes Selbsterleben erstmal als was einordnen, das bereits eine veränderte Wahrnehmung ist. Das heißt, statt den Fokus auf die Depersonalisation zu legen und daran etwas zu verändern, haben wir uns darum bemüht herauszufinden, wie fühlt sich nicht depersonalisiert eigentlich an. Und auch an der Stelle wieder, versucht das mal zu googeln. Es ist erstaunlich, wie wenig man darüber findet, wie normal sich denn eigentlich anfühlt. Der nächste Akt war, und das ist es für manche von uns noch heute, damit zurechtzukommen, wie es sich anfühlt, nicht dissoziiert zu sein. Denn es ist Teil unseres Traumakomplexes, zuweilen sogar von in Anführungsstrichen normalen Körpergefühlen in Erinnerungsprozesse getriggert zu werden. Und dann in die Depersonalisation zu rutschen, um das zu kompensieren. Was uns dabei geholfen hat, durch diesen Prozess zu gehen, darauf komme ich in einer späteren Folge. Hier möchte ich vor allem noch erwähnen, dass wir ohne eine andere Person, die mit uns zusammen an einer Veränderung des Körpergefühls gearbeitet hat, nie darauf gekommen wären, dass uns Druck hilft. Überhaupt auch mal zu gucken, warum hilft das? So sind wir nämlich auf die Erkenntnis gekommen, dass es mehr als die 5 Sinne gibt. Die Person hatte mich aufgefordert, mich gegen eine Turnmatte zu drücken, die sie gehalten hat. Und was ich nie vergessen werde, weil es sich einfach so episch gut und tief entspannend angefühlt hat, ist der Moment, in dem die Person zurückgedrückt hat und damit einfach viel mehr Bereiche als nur meine Hände diesen Druck abbekamen. Ähnliche Gefühle haben mir andere Betroffene schon beschrieben, wenn sie von anderen Menschen in den Arm genommen wurden oder gedrückt wurden. Für manche Leute ist das dann ein guter Moment, um sich auch dem Auslöser zu widmen, wenn sie entspannter, präsenter und mit jemandem zusammen sind. Für uns ist es das meistens nicht. Wir brauchen viel Zeit für die Verarbeitung der Antidissoziationsarbeit und der Analyse, was der Auslöser gewesen sein könnte, bis zu dem Punkt, an dem wir mit jemandem darüber sprechen können. Das kann auch manchmal Tage dauern, was dann bedeutet, dass wir meistens allein damit bleiben. Und manchmal ist das okay und manchmal nicht. Dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Zum Aspekt der Abwehrimpulse und dem Umgang mit Entmutigung bei diesem Unterfangen ein paar Gedanken. Wenn schon der Gedanke an Druck durch Umarmung nichts ist oder Abwehr auslöst, dann kann das ein Schutzimpuls sein. Dem zu folgen und etwas anderes zu machen, kann helfen, Zutrauen in sich zu entwickeln. Ständig über solche Impulse hinwegzugehen, tut das nicht. Wir haben auch oft damit zu kämpfen, dass es Inns gibt, die sich albern fühlen, solche Übungen zu machen. Befeuert werden sie dann von Inns, die Selbstfürsorge oder allgemeiner sich um sich selbst kümmern und dafür sorgen, dass das eigene Befinden besser ist, übersetzen mit Egoismus und seit kurzem auch Narzissmus, also sich selbst wichtiger nehmen als andere Menschen, wenn man sich für besser hält. Uns hilft es dann, uns auf den Kern dessen zurückzuziehen, was wir damit bezwecken wollen, mit diesen Übungen. Wir wollen uns fühlen. Es ist weder böse noch anmaßend, das zu wollen. Wir wollen uns verkörpert fühlen. Das sind wir bereits, es fühlt sich aber nicht danach an. Worum es also geht, ist Kongruenz erleben von uns selbst mit unserem Körper. Das ist zutiefst egozentrisch, denn es geht dabei nur um uns. Es kann dabei aber auch nicht um andere Leute gehen, denn andere Leute sind andere Leute und nicht wir. Egozentrisch zu sein bei der Selbstfürsorge ist nichts Schlimmes. Es ist zwingend notwendig. Wir haben auch aufgehört, unsere Kompensationshandlungen immer und überall zu verstecken. Nicht, weil wir das so toll finden, wenn alle wissen, dass wir was zu bewältigen haben, sondern um es zu normalisieren und unsere Kraft zu sparen. Dinge wirken manchmal albern, wenn sie als unpassend und unnormalisiert gelten. Würden aber immer mal Menschen ganz offen etwas machen, einfach nur, weil es ihnen gut tut oder hilft, dann wäre das nicht mehr so ein Akt. Und zusätzlich würde es einfach auch nicht immer so als selbstverständlich angenommen, dass man noch zusätzlich dazu, dass man da gerade mit etwas umgeht, ohne von außen unterstützt zu werden, die Kraft aufbringt, das auch noch zu verstecken. Ich hoffe, dass das eine oder andere aus dieser Episode für euch hilfreich war oder eigene hilfreiche Ideen angeregt hat. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!